heute bei «Apropos» Millionen von der Drogenmafia. Ein Schmuckhändler und sein Kollege sollen in Zürich im grossen Stil Geld gewaschen haben. Geld, das aus dem illegalen Handel mit Drogen kommt. Wie sie das gemacht haben, ist ziemlich filmreif. Es geht um Sporttaschen voller Geldscheine, heimliche Übergaben auf Parkplätzen und viel geschmuggeltes Gold. Ziemlich außergewöhnlich ist aber auch die Art und Weise, wie die Behörden die Männer am Ende haben überführen können. Eine grosse Rolle gespielt hat nämlich ein dubioser Chatdienst. Über eine Anklage und ihre Hintergründe, über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Christian Brönnimann vom Tamedia Recherchedesk, der diese Geschichte recherchiert hat. Hallo Christian.
Hallo Mirja.
Christian, wir fangen an einem Donnerstagmorgen, Mitte Juni 2023, irgendwo in Zürich.
Ja, da schlägt nämlich die Polizei zu. Sie macht Hausdurchsuchungen und verhaftet zwei Männer. Die Aktion ist koordiniert mit der Polizei von Italien und von Deutschland, wo gleichzeitig 8 weitere Personen verhaftet werden. Insgesamt sind am Morgen über 150 Polizisten im Einsatz. Und ihr Ziel ist eine Bande von Geldwäschern und Goldschmugglern, die für die Drogenmafia gearbeitet hat. Und zwar so, dass sie das dreckige Geld, das die Drogenmafia hat eingenommen, mit ihren Drogenverkäufen verwandelt hat in Supers. Klassische Geldwäsche. In Zürich findet die Polizei zum Beispiel auch noch einen Raum, der laut Europol als illegale Goldschmelze hat dient, wo also Gold neu gegossen wurde, für die ursprüngliche Herkunft zu verschleiern.
Wer sind denn die beiden Männer, die das machen?
Also was man meint von ihnen, sie sind schon eher älter, sie sind heute 56 und 63-jährig. Der Jünger ist der Besitzer von einem Uhren- und Schmuckladen an einer guten Lage in Zürich. Er hat in der Befragung auch ausgesagt, dass es sein Lebenswerk und es laufe gut. Von ihm wissen wir auch, dass er vorbestraft ist wegen mehrfacher Hehlerei. Mhm. Er hat also gestohlene Ware weiterverkauft. Und was man auch weiss, ist, dass dann, wo die zwei Männer von der Polizei verhaftet wurden im Juni 2023, sie sind schon mehrere Jahre unter Beobachtung gestanden von der Polizei. Die Polizei hat nämlich Kameras vor dem Laden in Zürich installiert und hat dort Autos verwandt, die die beiden gebraucht haben.
Das heisst, die Polizei hat die beiden schon beobachtet. Was haben sie denn herausgefunden, darüber, was die Männer gemacht haben?
Sie haben es über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und haben gesehen, dass die zwei immer wieder nach Italien, nach Deutschland oder nach Holland sind gefahren mit Geschäftsauto vom Jüngeren. Meistens war der Ältere, der auf Achse war, im Auftrag des Jüngeren. Und sie haben beobachtet, wie sie im Ausland bei konspirativen Treffen grosse Mengen Bargeld haben entgegengenommen. Mal ein paar hunderttausend Euro, mal über 1 Million Euro. Hm. Und die Geldübergaben, die haben, also ich stelle mir das wirklich vor wie in einem Gangsterfilm, in wenig belebten Gassen oder auf Parkplätzen stattgefunden, immer noch ein bisschen an einem anderen Ort, irgendwo in einer Stadt. Dorthin gelotzt worden sind die Männer mit Kurznachrichten, die sie dann auch wieder gelöscht haben, wenn sie es bekommen haben. Und das Geld, das sie entgegengenommen haben, das ist nicht irgendwo fein geordnet gewesen, sondern ist in Sporttaschen gesteckt. Und zwar in einem kleinen Stückchen, wie es im Drogenbusiness üblich ist. Also beispielsweise überdurchschnittlich viele 20- und 50-Euro-Noten oder so. Mhm. Also es hat vieles so auf einen sehr dubiosen Hintergrund hingedeutet.
Mhm. Also vieles tönt auch fast so klischeehaft aus einem Gangsterfilm. Warum das alles? Für was haben sie das gemacht?
Ja, der Verdacht war schon schnell da, dass das Geld Erträge aus dem Drogenhandel ist. Die Schweizer Polizei hat ganz am Anfang von ihren Ermittlungen auch einen Tipp bekommen aus Italien, der auf das hergedeutet hat, nämlich dass einer der Männer in Italien beobachtet wurde, wie er sich mit einer Person mit Kontakt zur Drogenmafia getroffen hat. Die Polizei hat weiter beobachtet, dass wenn die Männer in Italien waren, dass sie häufig, nachdem dass sie das Geld entgegengenommen haben, nach Mailand gefahren sind und dort bei einem Goldhändler vorbeigegangen sind, für das Geld in Gold umzutauschen. Und mit dem Gold oder auch mit dem Bargeld sind sie dann in die Schweiz gefahren, mit den Geschäftsautos, die verwandt waren. Die Polizei hat ja auch gemerkt, dass sie in den Geschäftsautos kein Verstecken hatten, wo sie das Gold und das Geld drin können transportieren. Und aus der Schweiz raus, häufig nach einem Zwischenstopp im Laden in Zürich, ist das Gold dann weiter im Flugzeug nach Dubai oder in die Türkei gebracht worden.
Es Da gibt es so einen Fluss vom Geld und vom Gold und mittendrin das Zürcher Schmuckgeschäft. Von welchen Dimensionen reden wir da eigentlich? Also um wie viel Geld geht es?
Also nachgewiesen worden sind 34 Millionen Euro in Bargeld und 1 Million Franken dazu und etwa 830 Kilogramm Gold, die über Grenzen verschoben worden sind. Innerhalb von einem Zeitraum ab 2019.
Okay.
Mit dem sollen die zwei Männer einen Gewinn gemacht haben von etwa 500.000 für sich selber.
Die Polizei beobachtet das Ganze ja über Jahre. Hast du gesagt, warum greift man da nicht früher ein?
Ja, auch wenn das alles super suspekt aussieht und nach gesundem Menschenverstand auch klar ist, was da abläuft, für jemanden wegen Geldwäscherei vor Gericht zu bringen, muss die Polizei und die Staatsanwaltschaft eine sogenannte Vortat erstellen. Es muss also bewiesen werden, dass das Geld, das da verschoben wird, tatsächlich aus einer illegalen Herkunft stammt. Und das ist häufig nicht ganz einfach. Einfach wäre es beispielsweise, wenn eine Person, die das Geld angeliefert hat, bestraft wird wegen irgendeinem Delikt, beispielsweise eben Drogenhandel. Aber das war in dem Fall nicht der Fall gewesen. Es ist so weit gegangen, dass einer der Männer, der Ältere, der häufiger auf Achse war, in Deutschland und Italien zwei und von der Polizei ist angehalten wurde, aber sie haben wieder laufen. Einfach weil halt alles sehr suspekt ausgesehen hat, aber es nicht hundertprozentig erwiesen war, dass das wirklich Drogengeld war. Darum ist das so lange gegangen.
Mhm. Also lange hat die Polizei wenig können machen und dann ist etwas passiert, das das Ganze verändert hat.
Ja, die Schweizer Ermittler haben unerwartete Hilfe zusätzlich aus dem Ausland bekommen. Nämlich von ihren europäischen Kollegen im Ausland, in Form von Chatnachrichten, wo die eben bestätigt haben, dass Personen, wo die zwei Männer das viele Geld haben, entgegengenommen, Verbindungen in höhere Kreise von der Drogenmafia haben. Und damit haben sie quasi wie die Vortat auch erstellen, dass eben die geschmuggelten Millionen tatsächlich aus Drogengeschäft kommen.
Also Chats, WhatsApp, Telegram, von was reden wir da genau?
Nein, das sind Chats aus einem spezielleren Dienst, den es heute nicht mehr gibt. Es ist der Messenger-Dienst SkyECC, wo die Nachrichten hergekommen sind. Das war eine spezielle Plattform, wo man mit Handy, die extra dafür präpariert waren, hat vermeintlich zu 100% anonym und verschlüsselt miteinander kommunizieren. Das war eine Plattform, die das für viel Geld angeboten hat. Und das hat SkyECC halt insbesondere auch für Kriminelle attraktiv gemacht. Sie haben sich dort sehr sicher gefühlt in der Kommunikation miteinander.
Du hast also gesagt, das ist so ein Dienst, der auf speziellen Handys installiert war. Den gibt es ja nicht mehr, aber was weiss man denn über die Hintergründe? Wer hat das damals angeboten?
Also das war eine Tech-Firma, die von einem Kanadier gegründet wurde, die damals das angepriesen hat, eben als anonyme Kommunikationsplattform. Also ein bisschen als Gegenstück zu der immer grösser werdenden Überwachung. Das war Mitte der 2010er Jahre. Damals ist bekannt worden, wie das die NSA weltweit Überwachungen gemacht hat, Snowden war. Da hat es ein Bedürfnis für Anonymität und die kanadische Firma SkyECC hat das auf den Markt gebracht. Die Handys, die hat man an speziellen Verkaufspunkten kaufen. Da hat man quasi Abos dazu gelöst, die waren relativ teuer. Also da hat man für ein Jahr Brauch hat man über 1'000 Franken gezahlt dafür. Und heute weiss man, dass eben das häufig auch von Verbrechern und Kriminellen genutzt worden ist. Gegen Gründer von SkyECC läuft wegen dem ohne Verfahren in den USA. Die USA beschuldigt ihn, dass er quasi die Verbrechen mit ermöglicht hat.
Auf diesem Dienst werden dann nachher zum Beispiel so Sachen verschickt.
Okay, letzte Stunden, bevor wir wahre Millionäre sind. Wenn das klappen sollte, bekommen wir 4 Millionen. Ey, mein Bauch dreht gerade durch.
Das sind Auszüge aus einem Podcast vom ZDF mit dem sprechenden Namen «Lösch alles, Bro», wo wir gerne noch im Beschreib zu dieser Episode verlinken. Woher weiss man heute so genau, was da über den Dienst SkyECC genau verschickt worden ist?
Ja, SkyECC steht eben auch für eine der erfolgreichsten Operationen gegen die organisierte Kriminalität, die es in Europa je gegeben hat. Polizeien von drei Ländern, Holland, Belgien und Frankreich, haben nämlich den Dienst SkyECC geknackt, zusammen mit der Europäischen Polizeiagentur Europol. Sie haben die Server gehackt von SkyECC und Daten von über einem Jahr abgesogen. und so Zugriff auf alle Chats von einem Zeitraum von etwa 15 Monaten erlangt. Mehr als 1 Milliarde Nachrichten, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine unglaublich grosse Zahl von über 170'000 Nutzerinnen und Nutzer von SkyCC. Das war 2021, wo das bekannt wurde, dass der Hack geglückt ist. Europol hat das kommuniziert. Und seither hat das schon Hunderte, wenn nicht Tausende Strafverfahren ausgelöst. Allein in Deutschland sind es fast 700. Europol betont auch immer wieder, wie wichtig dass die Erkenntnisse aus SkyCC sind für die Verfolgung von schwerer Kriminalität. Die Direktorin von Europol, Katrin de Bolle, hat zum Beispiel kürzlich in dem erwähnten ZDF-Podcast gesagt:
SkyCC was really a game changer for Europol. Not only because of the scale, but also because of the content.
Die Direktorin von Europol, Katrin de Bolle, hat in dem erwähnten ZDF-Podcast kürzlich gesagt, dass inzwischen schon über 300 Tonnen Drogen beschlagnahmt worden sind und 114 Morde verhindert, dank der Kenntnis aus dem SkyCC-Chat.
You had undercover teams, you had the border guards, you had to follow the group for months in the physical world without having access to the direct communication. And when you could seize then 1 ton of drugs, this was a big success. I think everybody underestimated the levels. We seized a lot of drugs in SkyCC until now around 300 tons.
Die Nachrichten von diesen beiden in der Schweiz verhafteten Geldschmuggler bzw. Goldschmuggler, gehören die auch zu dem SkyCC-Leak?
Also die Schweizer Strafverfolger haben 2022 auch Zugang bekommen zu den SkyCC-Daten. Und sie haben dem Zürcher Juwelier ohne Identität, also einen Benutzerzugang von SkyCC, zugewiesen. Aber er hat offenbar abgeschritten, über das Mittel kommuniziert zu haben. Was aber die Schweizer Strafverfolger sicher gefunden haben, ist, dass die Personen, die sie das Geld eben entgegengenommen haben, eben zur Drogenmafia gehören. Und sie haben längstens auch nicht nur zu diesem Fall Anknüpfungspunkte für eigene Ermittlungen gefunden. Man weiss, dass in der Schweiz etwa 60 Ermittlungen laufen, die maßgeblich auf SkyCC-Daten basieren. Etwa 4 davon direkt bei FEDPOL, also bei der Polizei vom Bund, die anderen in den Kantonen. Und Bund und Kantone haben für die Bewältigung von dieser Datenflut eine Arbeitsgruppe gegründet, eine Taskforce. Ihr erwähnt es darum, weil die einen lustigen Namen hat, die heisst Octopus. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor als Datenkraken mit ganz vielen Armen, die überall Daten absaugt. Ja, wir kommen auf den Aspekt auch noch zu reden.
Genau. Also klar ist, dass die riesige Datenmenge beiträgt zu dieser Verhaftung von dem Juwelier und von seinem Kollegen im Juni 2023. Was ist nach dieser Verhaftung aus diesen Männern geworden?
Also die beiden sind als Ärzte in Untersuchungshaft gekommen. Der Ältere, der mehr für die Fahrten zuständig war und weniger für die Organisation, der ist dann nach 5 Monaten wieder rausgekommen. Der andere, der Jüngere, dem, der eben den Laden in Zürich auch gehört, der ist erst im letzten September aus der U-Haft wieder rausgekommen. Der Ermittler geht davon aus, dass er eben näher an den Auftraggeber im Ausland war und Kurierfahrt organisiert hat. Die zwei Männer, die haben inzwischen auch ein Geständnis abgelegt. Und das war eine Voraussetzung dafür, dass die Bundesanwaltschaft, die das Verfahren führt, gegen sie den Fall rasch erledigen konnte. Und zwar in einem sogenannten abgekürzten Verfahren. Mhm. Das heisst, in einem abgekürzten Verfahren muss die Bundesanwaltschaft nicht alles bis ins letzte Detail ausrecherchieren und nachweisen. Es wird erleichtert, dass die Beschuldigten eben ihre Daten gestehen und anerkennen, was sie gemacht haben und auch ein bisschen kooperieren mit den Ermittlern. Und für diese Kooperationen bekommen sie dann einen gewissen Strafrabatt. Das hat dazu geführt, dass die Bundesanwaltschaft jetzt schon eine Anklage erheben konnte. Und im Rahmen dieses abgekürzten Verfahrens haben die Verteidiger der zwei Männer sich auch schon auf ein Strafmass geeinigt mit der Bundesanwaltschaft. Das ist so ein bisschen ein Aushandeln, Kooperation gegen ein bisschen weniger harte Bestrafung. Beim abgekürzten Verfahren ist das Strafmass maximal 5 Jahre. Ich nehme an, in diesem Fall liegt es auch ein bisschen drunter, aber das wird man erst sehen, wenn der Fall vor Gericht kommt, das Bundesstrafgericht in Bellinzona.
Soweit klingt das mal so gut. Jetzt gibt es aber in dem ganzen Verfahren ein Problem, oder?
Ja, es gibt so ein bisschen Schönheitsfehler, würde ich mal sagen, nämlich die Daten von Sky sind zwar super spannend für die Ermittler und auch total relevant und nützlich zur Aufklärung von Kriminalität, aber es gibt das Problem, dass es KESS, und zwar in ganz Europa, ein letztinstanzliches Urteil darüber gibt, ob die Daten überhaupt rechtmässig erhoben worden sind. Ob das also okay ist, dass man den Server von SkyCC angezapft hat. Der ist in Frankreich gestanden. Das Gericht in Frankreich hat das zwar bewilligt, die Polizeiaktion, aber es ist trotzdem rechtsstaatlich heikel. So einen grossen Fischzug gegen Zehntausende von Personen, die vorher nicht auf dem Radar der Polizei waren, einfach quasi alle Daten abzugen und auszuwerten. Das versuchen Verteidigeranwälte jetzt in vielen verschiedenen Ländern in Europa zu erreichen, dass das nicht kompatibel ist mit den Grundrechten. Dass das also eine Massenüberwachung war, die zu weit gegangen ist und darum die Chats im Strafverfahren nicht gebraucht werden sollen. Es ist aber auch so, dass sie mit dieser Argumentation bislang vor Gericht nicht durchgedrungen sind. Also die Richter haben sowohl in Deutschland wie in Belgien, wie in Frankreich und anderswo immer entschieden, dass die Aufklärung von schwerer Kriminalität höher zu Gewicht ist als das weitgehende Überwachen im Fall von SkyCC. Und es ist tatsächlich auch beeindruckend, was alles schon erreicht worden ist. Es hat schon hunderte von Verurteilungen gegeben in Europa. Beispielsweise allein in einem einzigen Prozess in Belgien sind das Jahr über 100 Personen verurteilt worden wegen Drogenschmuggel und anderen Straftaten, die man hat können ermitteln dank diesen SkyCC-Daten.
Und wie sieht es in der Schweiz aus? Du hast gesagt, auch da gibt es verschiedene Ermittlungen.
Ja, es ist aber erst ein grosser Fall bekannt worden, wo mit SkyCC-Daten vor Gericht gebracht worden ist. Der ist 2021 am Strafgericht in Basel verhandelt worden. Es ist auch um Drogenhandel gegangen. Er hat mit einem Schuldspruch von fast 11 Jahren geendet gegen eine Person, die auf schweren Drogenhandel ist nachgewiesen worden. Auch da haben die Richter die Verwertbarkeit von diesen Daten bejaht. Das Urteil ist aber angefochten und es kommt vor die nächste Instanz, wahrscheinlich nächstes Jahr. Und dann wird wieder darüber verhandelt, ob die Daten rechtmässig sind oder nicht. Allenfalls kommt es ja vom Bundesgericht und erst dann, wenn wir mal ein Urteil vom Bundesgericht hätten, wäre wahrscheinlich die Diskussion endgültig geführt, ob die Daten rechtmässig sind oder nicht.
Jetzt gibt es aber den Prozess am Bundesstrafgericht für die beiden Geldwäscher, die wir erwähnt haben, die verhaftet worden sind in Zürich. Wie gross ist jetzt die Chance, dass man dort in diesem Prozess die Daten aus dem Leak kann verwerten?
Das wird in diesem Fall vom Gericht gar nicht mehr geprüft, weil es eben ein abgekürztes Verfahren ist. Das heisst, das Gericht geht da ja nicht mit Teufel, sondern es ist nur noch ein ganz summarischer Prozess. Am Schluss wird das Gericht einfach abnicken oder zurückweisen, das Strafmass, das ausgehandelt worden ist. Oder eben zurückweisen, wenn es offensichtliche Mängel gäbe im Gesamtpaket. In diesem Fall ist es zwar das erste Mal, wo jetzt die SkyCC-Daten vor einem Gericht vom Bund eine Rolle spielen in dem Fall, aber es wird nicht entschieden werden, ob die okay sind oder nicht.
Und ich nehme auch an, es wird nicht der letzte Fall sein, wo so Daten aus SkyCC zu einer Verhaftung und eben zu einem Prozess führen könnten.
Ja, davon gehe ich aus. Ich denke, dass in den nächsten Jahren vermehrt solche Fälle werden öffentlich werden. Insbesondere auch im Drogenmilieu, wo SkyCC eben sehr häufig genutzt worden ist. Die scheidende FedPol-Direktorin Nicoletta Della Valle hat das Jahr in mehreren Interviews auch darauf hingewiesen, wie wichtig das die Erkenntnis von diesen SkyCC-Chats für die Polizei und die Verfolgung von der organisierten Kriminalität ist. Also ja, ich denke, es wird noch etliche Fälle geben, wo so Chats wieder werden auftauchen.
Everything was on SkyCC. Not only text messages, but also videos, also photos, which gave us a lot of information, of course.
Ihr beim Recherchedesk arbeitet ja auch immer mit so grossen Datenmengen. Könnt ihr als Journalisten und Journalistinnen jetzt auch auf die Daten von SkyCC zugreifen?
Ja, das wäre natürlich sehr schön. Wir haben sie leider nicht, aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Spannend wäre es auf jeden Fall, wenn wir könnten, in diesen Daten suchen nach spannenden Fällen.
Und vielleicht reden wir dann auch im Podcast apropos mal wieder über einen neuen Fall.
Ja, das wäre schön. Würde mich auf jeden Fall freuen, wieder da zu sein.
Danke vielmals, Christian, für das heutige Gespräch.
Und danke dir, Mirja.
Wer noch die ganze Recherche möchte nachlesen, man findet den Link dazu im Beschreib zu dieser Episode. Und ebenfalls verlinken tun wir den ZDF-Podcast, wo man Auszüge daraus gehört hat. Den kann man auch kostenlos nachlesen auf der Seite vom ZDF. Das war es, die heutige Folge von unserem Podcast von «Apropos». Mein Name ist Mirja Gavatuller. Ich habe mit dem Christian Brönnimann vom Recherchedesk und die Folge produziert hat der Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.